Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
So, der Markus hat gesagt, ich soll die Folge reingehen und euch hinein begleiten. Ich weiß gar nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, dass wir das immer abwechselnd machen. Ist ja auch egal, Markus guckt verwirrt. Grüße euch, mein Name ist Erik, das ist der Markus. Wir sind der MNRX-Cast, der offizielle Podcast der Dresden Monarchs. Mahlzeit.
Das war eigenartig.
Das nennt man Cold Opener.
Ja, ich wollte gerade sagen, früher hast du mal gesagt, es geht los und ich gehe jetzt rein und jetzt machst du diese Dinge hier. Ja, guten Tag an dieser Stelle. Wir sorgen für Verwirrung. Kaum sind wir 100, passieren hier merkwürdige Dinge. Also, liebe Leute.
Ich bin nur keine 100.
Ja, also, liebe Leute, ansonsten, außer eigenartiger Openings, bleibt alles beim Alten. Es gibt ein News-Teil, es gibt ein Recap, es gibt ein Interview und es gibt eine Preview. Und Interview und Preview gestalten wir heute mit dem Gast aus Braunschweig. Das wird wieder schön. Ja, ihr habt es ja schon gesehen, Folge wird auch ein bisschen länger heute wieder, aber das lohnt sich definitiv. Und was sich auch lohnt, ist der kommende Samstag, weil da könnt ihr für ein Spiel zahlen und zwei gucken. Geil. Es gibt den Doubleheader im Braunschweig. 12 Uhr spielen die Frauen das Damenteam der Dresden Monarchs gegen die Lady Lions, GFL Women 1. Und 16 Uhr spielen die Herren, die Dresden Monarchs, gegen die Braunschweig Lions.
Das ist übrigens das jeweils ein Rückspiel. Die ja. Mädels haben schon in Dresden gegeneinander gespielt. Das ging knapp für die Braunschweiger.
Richtig, 38-40 haben sie verloren, die Dresden Damen.
Ging das aus. Und 16 Uhr dann die GFL-Herren-Teams. Das ging das Hinspiel für uns aus. Und jetzt ist halt das Rückspiel in Braunschweig. Und bei dem Damen-Hinspiel hat der Markus ja den Stadionsprecher gemacht. Und diesmal hast du auch schon wieder dich irgendwie anheuern lassen und machst in Braunschweig irgendwas. Erzähl uns da mal von.
Ich tue Dinge und probiere neue Sachen aus. Nach Stadionsprecher kriege ich jetzt wieder ein Mikrofon in die Hand. Aber ich darf diesmal den Livestream vor Ort kommentieren. Mit einer jungen Dame aus Braunschweig bzw. Braunschweiger Umgebung werden wir dort gemeinsam für euch den Livestream machen. Also wenn ihr irgendeine Ausrede findet, warum ihr nicht in Braunschweig sein solltet am kommenden Samstag, könnt ihr den Livestream gucken. Dieser wird vermutlich auf YouTube zu finden sein. Genaues weiß ich da aktuell leider auch nicht. Aber ihr werdet es auf jeden Fall auf den diversen Social-Media-Kanälen erfahren, wo der Livestream ist. Ja, und da probiere ich mich mal als Livestream-Kommentator. Mal gucken, was das wird.
Ganz genau. Nee, wunderbar, das klingt spannend. Ich werde, ja, vielleicht, wenn ich genug Internet auf dem Campingplatz habe, dann werde ich da auch mal reinschalten und mir mal anhören und angucken, was du dort so fabrizierst.
Ja, mach's lieber als Podcast, ist besser. Ja, ansonsten, apropos neue Dinge ausprobieren. Erik, du hast am Wochenende mal meinen Job wieder gemacht, weil ich nie im Stadion sein konnte und warst Kamerakind bei Radio Monarchs beim herrlichen 42-14 zum Sachsen Energie Game Day gegen die Berlin Rebels vor 7.439 Zuschauern.
Alter, anständige Kulisse. Das hast du, anständige Kulisse, kannst du laut sagen, musst du aber nicht, kannst du mal laut reden. wir haben ja jetzt auch so Mikrofone diese Saison bei Radio Monarchs, also so ein Headset, was ein Ohr bedeckt. Und das andere bleibt frei und ne, wir können halt auch mit der Regie dieses Jahr mal reden, mal Feedback zurückgeben. Und da habe ich mir dann ins andere Ohr immer so ein Ohrstöpsel reingepackt.
Oropack?
Warum eigentlich Oropack? Wahrscheinlich wie so ein Tempo-Ding, oder? Ich schweife ab, Entschuldigung. Also sprich, links das Headset ziemlich laut, damit ich was verstehe, was aus der Regie kommt und was die Livestream-Dudes erzählen. Und rechts das Oropack. Und dann gehst du in der Halbzeit raus, ne, setzt das alles ab, nimmst das raus, gehst dir was zu trinken, was zu essen holen unten bei der lieben Petra und Toilette, was man halt so macht. Und dann kommst du wieder zurück auf den Balkon und dann hörst du dieses Rauschen. Ich hatte so ein, wie so ein Bienenstock hat sich das angehört. Die ganze Zeit irgendwie so gedämpft im Gehör. Und dann hatte man das alles mal abgesetzt und rausgenommen. Und dann merkt man diese Lautstärke in dem Stadion einfach mal.
Ja, das ist anständig. Da gebe ich dir recht, das mache ich da auch ganz gerne mit. Das andere Ohr zustöpseln und selbst dann ist es immer noch extrem laut.
Ja, gerade dort unter dem Dach. Ne? Das schallt halt da einfach
über noch. Über dem Trommler unter dem Dach, recht ja. laut.
Du hast ja. die beste Position unter deiner Kamera.
Ja, das ist schön dort. Man kann sich unterhalten oder halt auch nie in dem Fall. Ja, ja. Aber jetzt mal zu dem Spiel, über das wir eigentlich reden wollten. Das ist ja auch irgendwie Dresdner Verletzungspech oder beziehungsweise man könnte ja fast sagen, die Kieler Seuche hat Dresden eingeholt. Man hatte ja Verletzungspech in Kiel, was man mit nach Dresden geschleppt hat sozusagen. Kai Ludwig habe ich an der Sideline gesehen, da war irgendwie die rechte Hand verbunden. Ich glaube, der hat sich die Hand gebrochen, Daumen gebrochen oder so in Kiel. Ich weiß es nicht genau. Hermann Schramm hat sich im Training verletzt. Das sind noch irgendwelche fiesen Nachwirkungen. Ansonsten, ja, wer ja bekanntermaßen schon fehlt, ist Jonas Schultes und Leonardo Mattasini, die beide auch erstmal raus sind. Es ist jetzt.
Das ist alles irgendwie O-Line, D-Line irgendwie, ja. Die bröckeln dieses Jahr so ein bisschen. Wir haben ja dann für Hermann zum Beispiel, haben wir in der auf der Center-Position dann Johann Bachhofner gesehen. Und eben dadurch auch ein bisschen eine veränderte O-Line. Und das ist auch immer gar nicht so einfach, wie man das denkt, wenn da ja plötzlich die Zuordnung anders ist, wenn die Positionen so ein bisschen durchgetauscht werden. Denn die müssen schon so ein bisschen aufeinander auch achten und will abgestimmt sein. Ne?
Aber alles in allem scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Wenn ich mir das Ergebnis angucke, ne, wie gesagt, 42-14, lange Zeit, ich glaube, man ist ja zwischenzeitlich mit 28-0 in Führung gewesen, ehe Berlin überhaupt mal Punkte gemacht hat. Ja. Das ist schon, also da funktioniert es schon. Und man hat es auch wieder gesehen, Rocky Lombardi hatte ordentlich Zeit teilweise oder eben gute Lücken, wenn er hier selber gelaufen ist zu seinem Touchdown. Da war ja auch weit und breit nichts und niemand.
Aber das war ein richtig stabiler Lauf, würde ich sagen. Ja, der ist schneller, als er aussieht.
Das ist richtig. Aber ich persönlich habe ja dann das Spiel spätabends im Livestream geguckt. Auch an der Stelle mal großer Lob an unseren eigenen Livestream. Ich weiß, die Fans gucken selten Dresden Monarchs Livestreams. Aber mach das mal. Das ist ganz gut, muss ich ehrlich sagen.
Ja, die Kameramänner sind ganz gut.
Ja, das auch und die Kommentatoren. Was mir aufgefallen ist, diese drei Interceptions von Rocky Lombardi. Ja. Darüber müssen wir reden. Houston, we have a problem, maybe.
Ja, weiß ich nie. Also,
ob wir ein Problem haben, jetzt vielleicht ist ein bisschen hochgegriffen, aber diese drei Interceptions waren teilweise echt unnötig. Eine, ja. Da kann man vielleicht meiner Meinung nach noch drüber diskutieren, wo Moss und Spillem um den Ball kämpfen. Das war so ein 50-50-Ball, den hätte auch Moss fangen können, den hätte auch Spillem am Ende gefangen. Aber die anderen beiden Interceptions, der eine war viel zu kurz, der war Moss schon weg. Und der andere war einfach, da war kein Spieler von uns. Ich weiß nicht, wen er dort gesehen hat. Da standen zwei Berliner und die haben noch gesagt, schnick, schnack, schnuck, wer nimmt den Ball?
Ich meine, ich habe das ja nach dem Spiel gegen Kiel auch schon bemängelt, sage ich mal. Da gab es, glaube ich, eine Interception, meine ich. Dass er eben sehr große Risiken mit seinen Pässen eingeht und eben solche 50-50-Bälle wirft oder ja, einfach hoch und weit bringt Sicherheit und dann meine Receiver sind besser als deren Cornerbacks oder
Passverteidiger. Fuck it, Moss is out there.
Ja, quasi irgendwie so, ne? So wirkte das in Kiel schon ein bisschen auf mich und bei diesem Spiel wurde er halt dafür bestraft.
Ja, und also ich meine, am Ende können wir froh sein, dass wir nie wirklich bestraft wurden, weil Berlin konnte ja aus keiner einzigen Kapital schlagen.
Das ist richtig. Also deswegen, ich würde jetzt nie unbedingt hier schon Panik verbreiten wollen, aber manchmal ist es auch schwer einzuschätzen, ist das jetzt wirklich, hat er Geister gesehen und wirklich ins
Nirgendwo gerufen? Daniel Jones-like?
ja. Oder Druck im Gesicht, wobei O-Line wirkte eigentlich ganz gut, finde ich. Oder manchmal ist es auch einfach wirklich ein Receiver, der die falsche Route läuft. Er müsste eigentlich dort sein und Quarterback macht alles richtig, aber der Receiver hat irgendwie die Ausfahrt verpasst oder sowas. Gibt's ja auch manchmal. Das muss man sich nochmal genau angucken. Das ist Job der Coaches jetzt, sich das anzugucken mit ihm zusammen. Wiederum hat er ja auch viele Touchdowns geworfen, ne?
Naja, ich meine, 5 Touchdowns zu 3 Interceptions sieht trotzdem kacke aus.
Ja, das ist das ist schon richtig, ja.
Ja.
Das aber soll halt nicht zur Gewohnheit werden.
Ich meine, am Ende, a win is a win is a win, muss man ja auch ehrlich sagen. Das ist auch wieder meckern auf hohem Niveau, aber man muss ja auch, zu der Wahrheit gehört nun mal auch, wenn dir sowas gegen ein Team wie Potsdam passiert, dann bist du der Gelackmeier da am Ende des Tages. Weil ja, das sind solche, halt. So, die lassen sich das nie, die lassen dir vielleicht eine Interception durchgehen und du hast Glück, dass du wie bisher in den vielen Spielen eine so starke Defense hast, die dich dann eben rettet, weil, ne, wie gesagt, Berlin konnte keine Punkte aus den Interceptions erzielen und noch dazu kam unser Neuzugang, Max von Mühldorfer hat sich sehr gut eingelebt, der hat ja Berlin, die Defense hat ja Berlin an der 1-Yard-Linie mal wieder wie gegen Kiel ähnlich gehalten. Und dann beim entscheidenden vierten Versuch hat Mühldorfer die Hände hochgenommen und hat den Ball runtergeschlagen, sodass eben kein Touchdown zustande kam. Also die Defense ist dies ja definitiv on fire. Gut, Chris Noack, der hat eine Interception und ganz viel Grün vor sich und entscheidet sich dafür, den Ball runterzuwerfen.
Ja, ich glaube, da gab es noch, ich weiß gar nicht mehr, wer, aber irgendeine beinahe Interception gab es noch. Also da wären noch ein paar, was ist Picks, aber ne, ein paar Interceptions wären noch möglich gewesen. Die sind auf jeden Fall wach in der Defense und 5 Quarterback-Sacks haben wir gesehen in dem Spiel.
Ja, ich glaube, waren es 5. Also auf jeden Fall Elion Canet 2, Sterling May 1,5, Logan Mobilini 1,5, Laurenz Sprea 1,5 und Erik Hauschild 1,5. Also ja, macht die ganz 5 auch irgendwie so.
Haben alle fein geteilt.
Ja, genau. Ansonsten, was ist noch ein Thema? Wir hatten ja, ich glaube, in der letzten Folge unter anderem als Player to Watch Nasar Bambata, den Running Back von Berlin, so ein bisschen vorgestellt und gesagt, auf den sollte man mal achten. Guter Läufer, guter Runner und sowas. Der war irgendwie, also generell das Laufspiel bei Berlin war meiner Meinung nach kaum ein Faktor, es sei denn, Fields ist selber gelaufen. Dann war er krass, wenn du nie an der Line gestoppt hast, dann war der schnell weg. Der gute Mann hatte 12 Attempts beim Rushing. Und hat zwar auch 44 Yards nach vorne gemacht, hat aber auch 32 nach hinten. Also ist gab ja diesen, ich glaube, beide Sacks von Elion waren extrem tief, wo es richtig weit nach hinten ging.
Ja, also ich habe jetzt nur einen vor Augen da auf jeden Fall.
Na, oder war der andere von Sterling May, kann auch sein, dass der war, also zwei Quarterback-Sacks waren tief. Mhm.
Aber ich meine auch, unser One-Game, also Toff hatte 10-mal den Ball bekommen und hat 44 Yards diesmal nur erlaufen. Das lief auch nicht so. Also, und da war ein Lauf dabei, der 22 Yard ging. Das heißt, 9 Attempts waren, ja, 22 Yard.
Ja, na gut, das dafür ist aber Rocky Lombardi viel gelaufen, ne? 78 Yards bei 6 Versuchen. Das ist auch schon ganz nett eigentlich.
Ja, außer es waren Scrambles, dann ist es nicht so nett, dann ist es eine Notfalllösung. Ja, aber da waren auf jeden Fall so 1-2 geplante Läufe waren da meines Erachtens schon dabei gewesen.
Ja.
Und das also, ist dann noch cool, wenn das funktioniert.
Was ich vielleicht noch als Besonderheit herausheben möchte, das ist der letzte Touchdown von David Moore. Dieser kurze Pass raus an die Sideline. Dann gibt er seinem Gegner einen schönen Stiff-Arm und dann kriegt er herrliche Vorblocks von seinen Mitspielern. Ich glaube, einer war von Janis Serkele und der andere war von Anthony Tittle. Und dann ab geht's, 35 Yards after Catch, Nachbrenner gezündet und rein in die Endzone. Also das sah wirklich sehr schön aus.
Ja, übrigens, Player of the Match laut Voting in der Monarchs-App ist Tigo Moss geworden. Mhm. Wie viele Touchdowns hat er gemacht? 2, glaube ich.
3, hätte ich gedacht.
Kann auch 3 sein.
Tigo Moss hat 3. Na, der hat ja die ersten beiden in der ersten Halbzeit ging jeweils auf Moss. Da war übrigens der erste hier, das, was er jetzt bei uns noch gesagt hat, der will diese Contested Catches haben. Der erste Touchdown war direkt ja so einer. Ich glaube, mit Jonas Gacek war dort sein Verteidiger. Jonas Gacek, der hatte auch einen gebrauchten Tag ein bisschen erst gegen Tigo Moss und dann als Panther auch nie ganz so viel Glück. Die ersten paar Punts waren recht, rechte Gurken.
Ja, da war ziemlich viel Druck da. Es gab ja einmal so ein Running into the Kicker oder Panther oder sowas. Also da unten, das wurde dann natürlich, na, da gibt es natürlich dann eine Flagge, aber auch sonst gab es dann mal noch ein Punt, wo Schnelldruck da war, wo du dich halt auch kaum konzentrieren kannst.
Wenn ja,
du
die das lag aber, glaube ich, an den Snaps einfach auch. Die Snaps waren ein bisschen Bogenlampen.
Die kamen zwar bei ihm an, aber die waren so eine Bogenlampen, dass die viel zu langsam bei ihm angekommen sind quasi. Und ich hatte zwischendurch mal ein bisschen kurz Panik gekriegt. Da war Toff, wurde von Coach, also von Doc Klein mal unter die Lupe genommen, weil der hatte irgendwie mit der Schulter Probleme. Das sah so aus, als wäre es irgendwie ausgekugelt gewesen oder so. Ich dachte schon, oh, das war's für ihn heute. Aber der hat dann weitergespielt und Devonny Weed war, glaube ich, auch ein bisschen mit Schulterproblemen.
Ja, das sorgte auch für bei unseren Kommentatoren kurz vor Verwirrung. Das war bei einem Offense-Play, wo Rocky die dritte Interception geworfen hat, hatte Toff einen Vorblock gegeben für irgendjemanden. Und danach kam unsere Defense aufs Feld. Und dann hatte der Schiri eine Auszeit für einen verletzten Spieler genommen und alle waren schon so verwirrt. Hä, wie kann das sein? Die haben doch gerade durchgetauscht. Und da hat man Toff in der Endzone sitzen sehen und ist halt, wie du sagst, so mit leicht hängender Schulter raus und irgendwie auch schmerzverzerrtem Gesicht. Und da hieß schon, ja, wie konnte das jetzt passieren? Und im übernächsten Drive oder sowas war Toff aber dann schon wieder auf dem Feld für die Offense und hat halt hier den, also wie als wäre nie was gewesen. Und dann waren sich unsere Kommentatoren auch unsicher, ob das nie eventuell Devoni gewesen ist, ob der sich vielleicht verletzt hatte.
Okay, vielleicht hat also, das mich verwirrt, weil ich höre ja die Kommentatoren bei an der Kamera richtig auch. Vielleicht habe ich nur einen Verletzten gesehen, ich weiß
nicht mehr. Ja, ob das gar nicht Toff war. Also man wird es nicht so richtig rausfinden, aber Devoni war dann auf jeden Fall gegen Ende des Spiels auch wieder raus und war bloß an der Sideline noch unterwegs. Man wissen es nicht.
Naja gut, der aber hatte ja jetzt erst eine Verletzungspause sozusagen. Und wenn das Spiel dann klar schon entschieden ist, dann kann man den Spieler ja auch einfach rausnehmen und schonen und da kann er sich ja weiter schonen sozusagen. Ich kann mich noch dran erinnern, wie wir vor der Saison oder in der Preseason so ein bisschen nie Panik geschoben haben, aber da hatte Florian Finke einige Fehler gemacht, weiß ich noch. Ja. Und das sieht bisher in der laufenden Saison eigentlich nicht so aus. Der wirkt wieder
echt souverän. Das funktioniert auf jeden Fall besser. Das stimmt.
In Field Goal gab es jetzt nie, aber in die PATs haben alle gesessen. Ich glaube, 6 Stück. Ja. Und die Punts und Kicks, alles stabil aus.
Ja. Und jetzt haben wir schon über stabile Defense und alles so geredet. Also man muss ja auch ehrlich sagen, Defense läuft sehr gut dieses Jahr. Stabile Defense, diesmal kein Pick 6, das kommt ja auch noch dazu. Eigentlich Minuspunkt, aber okay. was ich sagen wollte, du hast dir nach dem Spiel unseren französischen D-Liner geschnappt, Ilion Canet, und hast mal ein bisschen mit ihm geschnackt.
Okay, now after the game I have here Ilion Canet. Salut, ça va?
Très bien, et toi? Wie geht's?
I'm fine. Je ne parle pas français très bon. So we have to switch.
That's the beginning. That's good. I'm not talking German super well.
Okay, so we switch to English.
Yeah.
Ilion, first of all, congratulations to the win.
Thank you.
You had at least 2 quarterback sacks today. Yeah. How does it feel?
Oh, I feel great. It's been a long time. I mean, we had like a great game last week at Kiel. A hard game for our position on the D-line, and it feels good to have some sacks, some good turnovers, and some good action for us. Especially me and Schilling, we had a great game. But all the D-line had a really great game on the game, and we can only be proud of this.
Yes, we also have some injury issues in the D-line. Jonas Schulters, Leonardo Martassini. How do you? What do you do to? Yeah, to get this done.
Get this better.
Yeah, yeah.
We have injury and we have to deal with it. Of course, it happens. Football is a tough game, and of course now they're injured. They're trying to come back as fast as they can. And we did a great game, even if they're not here now. Max is coming too from Canada this weekend to help us too. And I think that's our power to react and do our job, even if our good players are not here too. So that's really good too, that we can see that today.
I have the feeling that the defense this year is a little bit carrying the team. What is your secret?
The secret is working well. Chemistry is, of course, a good part of it. We all good friends with each other. We all working together. We watch tape together. That's our big secret. I think work is the biggest secret. We have like all the guys playing in defense, either first team, second team, are really good workers. They work their ass off. Of course, defense is a little bit easier to get in place compared to the offense. So they need maybe a little bit more time, but they score hell of a point every game, so I think we're on a good way.
Okay, thank you. Then have a healthy season and have a lot of fun.
Yeah, thank you. Thank you, man.
Ja, ihr habt's gehört, mein Schulfranzösisch ist dann doch schon was länger her.
Nice 3.
Der hat auf jeden Fall Spaß hier in Dresden, würde ich meinen. Und die Defense, die ist egal, wer da irgendwie ausfällt, da Next Man Up Mentality und die machen einfach los. Und wen ich mir nach dem Spiel auch noch geschnappt habe, nach dem Sachsen Energie Game Day, haben nämlich der Nick Mann und der Coach Detroit ihren Effekt Energy Game Day irgendwie draus gemacht. Die besuchen ja Stadien diese Saison und habe mit denen einfach mal über ihren Eindruck zum Spieltag gesprochen.
Ich habe mir hier nach dem Spiel mal den Nick Mann und den Coach Detroit gesammelt. Sagt mal, was ist eigentlich eure Mission diese Saison? Man sieht euch bei Social Media ja des Öfteren jetzt. Was macht ihr für die GFL dieses Jahr?
Wir sind dafür da, um jeden Game Day zu bewerten. Wir fahren jedes Team einmal ab und vergeben am Ende den Award für den besten Game Day in der GFL.
Okay, das dann haut mal raus. Wie hat euch der Game Day hier in Dresden gefallen?
Also es war aktuell top-notch, glaube ich. Punktevergabe war, glaube ich, der beste bis jetzt. Ja. Sieht natürlich daran, dass Dresden super viel drumherum anbietet. Wir haben super viele Stände. Wovon ich ein sehr großer Freund bin, ist der Inklusionsstand. Ja. Den finde ich super. Der ist auch einzigartig bis jetzt. Und ich finde, da könnten auf jeden Fall mehr Teams vielleicht mal nachziehen. Und ja, abgesehen von den Bewertungen haben wir auch noch unseren Podcast nach dem Spiel, wo wir da auch nochmal drüber quatschen. Der ist aber freiwillig, also der hat nichts mit der GFL zu tun, den machen wir von uns aus einfach nur. Und ja, der Game Day heute war einfach wie immer in Dresden klasse.
Okay, Nick, was hat dir besonders gefallen heute?
Ich glaube, für heute jetzt, weil wir vom Spiel auch nicht viel mitbekommen haben, deshalb können wir da tatsächlich gar nicht viel sagen. Für mich ist immer wieder ein Highlight euer wunderschöner Stadionsprecher. Mhm. Ich muss sagen, der catcht mich jedes Mal. Es ist was er für eine Stimmung verbreitet. Ich finde es immer wieder geil.
Ja, das stimmt. Mit Emotionen um sich schmeißen, das kann er gut. Dafür haben wir einen. Du sagtest gerade schon, der Podcast, wo findet man das und wie heißt das Ding?
Danke dafür für die Werbung. Das ist nicht der Truckcast, weil wir den auf der Ladefläche vom Effect Truck machen.
Das ist der, wo immer so viele Hintergrundgeräusche sind?
Also es kommt gelegentlich mal vor, weil wir uns einfach entweder auf dem Stadionplatz bleiben nach dem Spiel oder irgendwo kurz ein bisschen an Waldstück ranfahren, weil wir wollen, dass halt wirklich direkt die Emotionen so ein bisschen verarbeitet haben, so vielleicht so 15 Minuten nach dem Spiel und dann direkt darüber sprechen können. Wir wollen da nicht irgendwie lange uns noch was drüber nachdenken müssen. Einfach pur, 100% real. Deswegen, der Truckcast findet man auf YouTube, auf dem GFL-Kanal oder auf Spotify über den Kanal vom Nickman, weil, ja.
Der Truckcast.
Ja. Der Truckcast. Okay, was ist die Station für nächste Woche?
Schwäbisch Hall. Das ist da, wo alles angefangen hat. Wir haben letztes Jahr unseren ersten Game Day bei dem Pink Bowl gehabt.
Ja.
Und nächste Woche, so schließt sich der Kreis, ist zwar kein Pink Bowl, aber Schwäbisch Hall hat eben angekündigt, sie werden das Ganze auch in Pink wieder rocken. Und da schließt sich dann der Kreis und da freue ich mich sehr drauf.
Na geil, dann viel Spaß und danke, Jungs.
Dankeschön, danke auch so. Dieser Stab, ist ein Ende.
Ja, wunderbar, das sind doch Blumen, die nehmen wir mit. Und die überreichen wir dann direkt einfach zu unserem Interviewgast, würde ich sagen. Gehen wir rüber.
Und damit kommen wir jetzt zu unserem Gast für heute. Ja, wir haben uns mal wieder jemanden von der anderen Seite des Balles geholt, sozusagen. Also einen Gast vom Gegner, dass wir nicht immer bloß mit der Monarchsbrille berichten. Und da haben wir jemanden uns angeln können, der fast so lange im Football verhaftet ist, wie ich mittlerweile alt bin. Und damit habe ich auch schon leicht verraten, dass unser Gast heute nicht mehr der ganz so jüngste ist. Dementsprechend sagen wir Hallo zum Football-Urgestein in Football-Deutschland. Hallo, Holger.
Hallo, seid gegrüßt. Aber ich glaube, es gibt noch Ältere als mich.
Das ist eine freche Überleitung, Morgens. Hat dir das Vorgespräch, da hast du dich zu wohl gefühlt, Finn, würde ich sagen.
Das sollte einfach nur noch mal deutlich machen, wie lange Holger schon sich aufopfert für deutschen Football.
Ja gut, okay. Es ist genehmigt. Du darfst trotzdem nächsten Samstag kommen. Also alles gut. Ach,
das ist sehr freundlich. Dankeschön. Gehabt.
Genau, also wer jetzt noch nie ganz im Bilde ist, von wem wir hier berichten, das ist natürlich aus Braunschweig der Holger Fricke. Holger, stell dich doch einfach direkt erstmal selber vor, was du in Braunschweig für eine Position hast und warum wir dich hier eingeladen haben.
Ja, also warum müsst ihr beantworten?
Das ist richtig.
ansonsten, offiziell, vom offiziellen Titel her, bin ich der verantwortliche Vorstand für die GFL-Mannschaft, für den GFL-Spielbetrieb im ersten FFC Braunschweig e.V., als dass ich auch mich seit Oktober 2010 um das Thema Öffentlichkeitsarbeit kümmere. Mhm. Davor schon ein paar Jahre lang auch das Thema als Trainer ausgeübt habe, vor allen Dingen für das Jugendteam oder für den Jugendbereich in Richtung Fleck, sowohl Fünfer Fleck als auch Neuner Fleck. Also Urgestein gibt es bestimmt wirklich noch welche, die noch länger dabei sind als ich. Aber wenn man überlegt, dass 1987 das Team ins Leben gerufen wurde und ich mal mein erstes Spiel 1992 gesehen habe, okay, kommt fast hin. Aber ich glaube, da gibt es trotzdem noch ein paar, die bei Weitem da noch ein bisschen länger aktiv, zumindest auch in der Organisation und in der Vorstandsebene aktiv sind.
Okay. Da stellt sich natürlich klar die Frage, American Football in Deutschland und das Anfang der 90er in deinem Falle, wie kommt man zu der Zeit zum Football? Da ist ja mit Internet auch noch nie so viel los gewesen.
Nee, nicht wirklich. So. Nicht wirklich. Also, ich wohne zwar nicht in Braunschweig, aber ich arbeite da seit 1988 und ein Arbeitskollege hat da irgendwie mal Wind von gekriegt, dass es in Braunschweig eine American Football Mannschaft gibt und dass die auch von meinem Arbeitgeber her nicht so weit weg spielen und hat mich halt gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Du bist ja auch nicht jemand, der unbedingt zum Standardfußball geht oder ähnliches, hast du nicht mal Bock, dir das da mal mit mir zusammen anzugucken? Und dann sind wir halt beide mal losgezogen, der Kollege und ich, und haben uns da dann in Braunschweig damals noch, jetzt ist es immer noch Trainingsgelände, aber damals auch die Hauptspielstätte aller Teams, auf der Roten Wiese in Braunschweig, ein Spiel der Braunschweig Lions, damals noch in der, hoffentlich steinigt mich jetzt keiner, ich glaube, dritte Liga war es damals noch, angeguckt, 1992. Und ich bin dann zwar im Nachgang nicht regelmäßig schon hingegangen, aber das eine oder andere Spiel habe ich mir dann mal auch angeguckt in Braunschweig. Und irgendwie bin ich dann halt bei hängen geblieben und aufgrund meines angeborenen Sprachfehlers mit dem fehlenden Wort Nein ist es dann dazu gekommen, wo es dann heute dementsprechend geendet hat, dass ich halt irgendwie nicht wieder weggekommen bin von der ganzen Thematik.
Das Problem kennt man im Ehrenamt hier in Dresden zu gut. Also auch, ja, Erik und ich haben wahrscheinlich den gleichen Sprachfehler wie du.
Eine Familie vielleicht, keine Ahnung.
Sollte man nachgucken. Ja, du hast ja gerade schon kurz angeteasert, Trainer, Fünfer, Neuner Flag, Senior Flag warst du dabei, unter anderem auch mal Fanclub-Vorsitzender. Jetzt bist du seit 2010 in der Öffentlichkeitsarbeit als Pressesprecher im Vorstand. Du hast viele Positionen am Feldrand begleitet, selber aktiv warst du aber nie, oder?
Ich habe da, wenn es mal notwendig war, im Fleck ausgeholfen an der einen oder anderen Stelle. Aber ich habe zumindest im Spielbetrieb nie einen Helm aktiv aufgehabt.
Mhm. Und wenn du jetzt nochmal so rekapitulierst, welche Stationen davon haben dir jetzt am meisten gefallen oder kann man das so gar nicht sagen?
Es gibt in egal, ob man jetzt wie aktuell im Vorstand tätig ist oder halt auch davor, wie du schon gesagt hast, im Fanclub oder halt dann auch irgendwann an der Seitenlinie als Trainer. Es gibt immer Höhen und Tiefen und immer Positives und Negatives. Aber was wirklich am meisten mir persönlich auch in Erinnerung geblieben ist oder Spaß gemacht hat, ist halt, ich habe eigentlich von... Wann habe ich angefangen? 2002 mit dem Traineramt, wobei Trainer übertrieben war. Da war ich mehr Wasserträger noch am Anfang als alles andere. Aber ich habe eigentlich immer durchgängig mit Kindern zu tun gehabt, mit Jugendlichen zu tun gehabt, vom Alter 6 an, teilweise sogar 5, bis hin zu 15-, 16-Jährigen größtenteils. Und das hat halt viel Spaß gemacht, weil halt auch vieles zurückkommt und auch Dankeschön zurückkommt und auch heute noch Leute und Kinder, die damals Kinder waren, auf mich zukommen und Hallo sagen und mich nicht vergessen haben. Und ich aber auch Urgesteine dann wieder als Spieler von den Lions von klein auf zum Beispiel im Fleck noch gesehen habe oder selbst gecoacht habe, die dann später eine Entwicklung genommen haben und dann auch wie ein Christian Bollmann als Beispiel in der Nationalmannschaft irgendwann gelandet ist und gespielt hat. Und auch in seiner aktiven Karriere dann bei dem Lions in der GFL dementsprechend Meistertitel gewonnen hat. Und das sind dann halt so Beispiele, Bollo ist da einer nur, was dann halt auch für mich selber so das mitbringt, dass man doch irgendwo was zu beigetragen hat und richtig gemacht hat, Kindern irgendwo eine Beschäftigung, einen Sport zu geben, wo sie sich wiederfinden können, sich entsprechend ausüben können. Und auch eine Entwicklung dementsprechend dann von sich nach außen hin vorgeben oder beziehungsweise eine Entwicklung nehmen und halt auch daraus dann, was wird irgendwo.
Und das ist ja auch essentiell wichtig für so einen, eigentlich egal, für jeden Sportverein, ne, dass die Jugend läuft, dass die Jugendarbeit vernünftig ist, dass man eben ja den Verein sukzessive aufbauen kann und eben natürlich auch was dann in die Herrenmannschaft zum Beispiel übergeht.
Ja.
Wie ist denn das bei euch? Habt ihr da in allen Altersklassen Mannschaften? Wie seid ihr da aufgestellt?
Wir fangen mit der sogenannten U11 bei uns an, ab diesem Jahr, die auch das erste Mal im Spielbetrieb dieses Jahr teilnimmt. Das sind alle ab 6 bis dann dementsprechend zum Alter von 11. im Fleck. Dann haben wir als nächste Steigerung die U15, die auch noch im Fünferfleck unterwegs ist. Und dann darauf aufbauend, mit dem Tackle beginnend, die U16, ein bisschen parallel halt auch mit der U15. Nicht jeder möchte Flex, sondern möchte sich halt auch mal dann in dementsprechend im Tackle versuchen oder da einsteigen. Aber wir dann auch zweigleisig fahren und auch zu sagen, wir wollen natürlich nicht die Jugendlichen dann in dem Alter verlieren, die vielleicht, für die vielleicht dann Tackle nicht die richtige Sportart im American Football ist, dabei bleiben wollen, aber dann eher in Richtung Flex geben wollen. Wo es dann halt nicht nur die U16 gibt, sondern danach auch das Senior-Flag-Team, 9er-Flag aktuell, beziehungsweise auch jetzt seit letztes Jahr im 5er-Flag-Team aktiv ist, wo dann auch die aufgefangen werden können, die dann halt nicht im Jugend-Tackle anfangen wollen, sondern dann im Flag weitermachen wollen. Und dann weiterführend, ähnlich wie bei euch auch in Dresden, die U20 in der GFL Junior. Und dann Gott sei Dank ab diesem Jahr wieder im Spielbetrieb unsere zweite Herrenmannschaft. Und dann die GFL-Mannschaft dementsprechend vom Herrenbereich her und wo wir halt dann auch drauf stolz sein können, was wir dann halt auch nächsten Samstag bei uns im Stadion sehen können, gegen eure Damen, unsere Damenmannschaft, die Lady Lions, die halt auch dieses Jahr das erste Mal in der Bundesliga den Angriff genommen hat und auch versucht, sich da dann entsprechend zu etablieren und zu zeigen. Also wir haben insgesamt 9 Mannschaften, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, im Spielbetrieb.
Oh, das ist einiges, das ist sehr schön. Und du hast ja gerade richtig gesagt, da können wir gleich schon mal reingrätschen. Nächsten Samstag, es lohnt sich Ninor für ein Spiel nach Braunschweig zu fahren. Ihr könnt ganz bequem für 2 Spiele nach Braunschweig fahren. Der Doubleheader wird da gefeiert. Erst das Damenspiel und dann das Team, das GFL-Team gegeneinander. Ist ja auch die Aktion, ein Ticket kaufen, 2 Spiele zahlen, ne?
Quatsch, genau.
Andersrum, Herrgott. Ein Ticket kaufen, 2 Spiele schauen, so rum ist richtig.
Jetzt hast du uns nur unsere Werbeaktion weggenommen, aber eigentlich war das Ziel, nimm 1-2 oder so ähnlich. Wir haben das erste Mal jetzt wirklich auch als Premiere gesamt, so lange wie die Jungs im Eintrachtstadion spielen, also seit 1994, das war ein Doubleheader im Tackle-Bereich, im Stadion stattfinden lassen mit der GFL Women um Kickoff um 12 gegen die Damenmannschaft der Dresden Monarchs und dann um 16 Uhr das GFL-Spiel der Braunschweig Lions gegen die Dresden Monarchs. Und wie du eben schon angedeutet hast oder angeteasert hast, das Ganze für ein Ticket, also wer ein Ticket fürs GFL-Spiel der Herren kauft, hat auch gleichbedeutend damit Eintritt für die Damen. Oder wer dann halt auch sagt, ich kaufe das Ticket fürs GFL-Women-Spiel, kann dann halt auch bleiben und kann um 16 Uhr sich noch das GFL-Spiel der Herren dementsprechend angucken. Mit allem, was dazu gehört, im Vorbereich, im Vorfeld, mit Pre-Game-Party etc., was dann auch für beide Spiele dementsprechend dann hoffentlich so funktioniert und so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wir werden auch Stand heute den Pre-Game-Bereich frei zugänglich machen, ohne Ticket. Und dann halt erst, ich weiß nicht, wer von euch Braunschweig soweit kennt, wenn ich es jetzt erkläre, erst ab den Aufgang hin zur Tribüne hoch, dann die Tickets kontrollieren. Aber jeder, der einfach auch mal einen Blick drumherum reinschmeißen will und Pre-Game-Party sich mal angucken will, was sonst auch Bestandteil eigentlich des Spieltags schon ist und nur mit Ticket zugänglich ist, das ist dieses Mal frei zugänglich. Mit allem, was dazugehört, mit allem, was wir da dementsprechend dann hoffentlich zur Verfügung stellen können und aufgebaut bekommen können. Und das Ganze noch zusätzlich im Rahmen des Tag der Niedersachsen in Braunschweig. Was
clever.
Circa bis zu, also zumindest die Stadt Braunschweig erwartet bis zu 300.000 Besucher an den 3 Tagen, Freitag bis Sonntag, im Rahmen der Tag der Niedersachsen.
Oh, ja, das ist natürlich clever. Da gibt's an sich viele Touristen oder ne, Leute, die da unterwegs sind. Und wenn er da quasi den Vorplatz öffnet für alle, das regt dann vielleicht Interesse bei dem einen oder anderen.
Das hoffen wir doch mal. Das
ist sicherlich auch interessant mit der Anreise, wenn man mit privaten Pkw anreist. Parkplätze sind da wahrscheinlich rar gesät, wenn noch so viele andere Veranstaltungen ringsrum sind.
Ja, also die Innenstadt, auch hier, dann vielleicht können wir das gleich nutzen, den Hinweis für unsere Gäste dann dementsprechend, die von außerhalb Braunschweig anreisen, also auch eure Fans aus Dresden. Die Innenstadt selber, macht euch vorher schlau, die Innenstadt in Braunschweig ist an vielen Stellen gesperrt. Also dass auch wirklich Hauptstraßen teilweise gesperrt sind aufgrund der Feierlichkeiten im Rahmen des Tag der Niedersachsen. Macht euch vorher schlau, guckt, wie weit ihr von der Anreise her dementsprechend vernünftig rankommt. Bis zum Stadion direkt sollte es eigentlich kein Problem sein. Aber wenn jetzt einer sagt, ich reise schon freitags an, weiß ich ja nicht und will dann samstags noch durch die Stadt, wie auch immer, wo auch immer, mit dem Auto fahren und da noch zum Stadion hin. Macht euch vorher schlau, könnte an der einen oder anderen Stelle Probleme geben, weil dann halt einfach Straßen gesperrt sind oder sonst normale, reguläre Verkehrswege nicht da sind an dem Tag.
Ja, guter Hinweis. Oder ihr fahrt einfach bei, ja, beim Nico mit, bei den Auswärtsfahrten. Meldet euch dort an. Die fahren auch ja früh schon, dass man quasi den Doubleheader auch sehen kann.
So der Plan, genau.
So der Plan. Ich weiß noch gar nicht, wann die losfahren. Das wird dann schon früh werden.
Keine Ahnung. Also ich weiß, dass unser Damenteam 5.30 Uhr startet in Dresden.
What?
Mit dem Bus. Okay. Ich weiß nicht, wann die Fans starten, das ist noch nicht raus. Ich weiß
nicht. Keine Sorge, Leute.
Ich glaube, 48 Euro kostet das Ticket für den Bus, weil der Plan ist, mit dem großen Bus hinzufahren und den wollen wir natürlich voll kriegen. Ja. Aber es wird dennoch zeitig losgehen, wenn um 12 Kickoff ist.
Genau.
Ja. Damit kurzer Exkurs schon mal nach Samstag. Ihr werdet es bestimmt heute nochmal hören. Jetzt erstmal zurück nochmal zu dir. Du hattest es ja gerade schon gesagt. Du hast natürlich, das Schönste war, die Spieler wachsen und gedeihen zu sehen sozusagen und eben die Entwicklung der Spieler mitzuleben. Jetzt sind natürlich, Braunschweig war ja jahrelang bekannt, nie nur Importspieler zu halten, sondern auch eben ihre Homegrown-Spieler zu halten. Jetzt sind da natürlich einige dabei, die du sicherlich hast aufwachsen sehen im Verein. Ja, gibt es da so Spieler, die dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also, was ich schon angesprochen habe, ohne jetzt da auch wirklich, wenn ich jemanden vergesse, irgendwo eine Wertung irgendwo zu nehmen daraus aus der Sache her. Also ein Christian Bollmann als Beispiel ist halt wirklich jemand, der mit den Lions verbunden ist in den letzten 15, 20 Jahren auf jeden Fall. Ein Benny Kral definitiv, ein Justus Holz definitiv. Was Spieler alles sind, die aus der Jugend von klein an in irgendeiner Art und Weise im Verein groß geworden sind. Jetzt aktueller Spieler Finn Oppermann, der zwar nicht im Fleck angefangen hat, aber auch in der entsprechenden Jugendmannschaft in der U16 im Tackle begonnen hat damals. Und ansonsten bestimmt, ohne dass ich, wie gesagt, jetzt irgendwie auch jemanden rausnehme oder vergesse, wo man sich noch dran erinnert, auch vom Namen her bestimmt ein Kerim Homri, als Linebacker, der im Verein groß geworden ist, beziehungsweise in die Jugend dann gekommen ist von außen, der auch lange Zeit für uns gespielt hat. Jetzt habt ihr mich natürlich auf den falschen Fuß erwischt, hätte ich mal vorher meine Liste vorbereitet mit Namen. Da gibt's unzählige, die man nennen kann, die in irgendeiner Art und Weise mit den Lions verbunden sind, die Lions groß gemacht hat oder beziehungsweise die mit den Lions groß geworden sind. Auch von der Gründung schon her, die einfach damals Gründungsmitglieder waren, 1987, dessen Namen oder deren Namen bestimmt heute noch bekannt sind, wie Enrico Trute, der irgendwo in der Vergangenheit mit Football zu tun hat, oder halt auch weiterführenden Joe Diederis, Frank Sülke, der von Hildesheim mal rübergekommen ist, der immer noch in der Jugend als Coach aktiv ist bei uns in der U20 jetzt aktuell. Das sind halt wirklich alles so Namen, die irgendwo aus den eigenen Reihen gekommen sind und die mit den Lions nicht wegzudenken sind in der Verbindung her, die aber halt auch, wie zum Beispiel Frank Sülke aktuell, immer noch als Coach aktiv sind und auch ihr Wissen aus vielen Jahren selbst als Spieler auch jetzt an die Jugend noch weitergeben.
Ja, das gibt's ja immer, gibt's häufig auch bei in Dresden natürlich. Auch dass zum Beispiel aktive Spieler, die GFL-1-Mannschaft spielen, auch noch nebenbei zum Beispiel die Jugendteams trainieren.
Also das auf jeden Fall, wenn ich jetzt bei uns einen Louis Bergeron nehme, ist jetzt kein Braunschweiger Spieler im eigentlichen Sinne, der ist letztes Jahr zu uns gekommen in die GFL-Mannschaft, ist aber einer, der mittlerweile aus dem Verein nicht mehr wegzudenken ist. Wenn wir jetzt mit dem Spiel der Ladies am Samstag oder den Doubleheader generell nehmen, der läuft am 16 Uhr dann fürs GFL-Team auf, ist aber auch gleichzeitig Defense-Coordinator bei den Damen. Mal gucken, wie er das geregelt kriegt, das weiß ich noch nicht. Da muss er mit Coach vielleicht nochmal ins Gespräch gehen und nochmal fragen, was wir da für eine Lösung finden würden. Des Weiteren ist er aber auch als Defense-Coordinator in der U20 unterwegs. Also er ist zum einen halt als Spieler in der GFL-Mannschaft, aber halt auch in zwei anderen Teams als Defense-Coordinator unterwegs. Und auch unsere Importe, ich gehe davon aus, das ist in Dresden auch an vielen Stellen nicht anders bei den Monarchs, auch unsere Importe, unsere US-Spieler oder auch die anderen europäischen Importe, die wir haben dieses Jahr, auch die sind im Verein unterwegs aktiv und unterstützen an vielen Stellen, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, auch in Schulprogrammen oder ähnliches, wo wir mit FLEC-AGs an Schulen unterwegs sind, auch da unterstützen sie uns und helfen uns. Da muss man halt dann nur mal gucken, an welcher Schule ist man da gerade aktiv und wie weit hilft uns dann da ein US-Import, wenn zum Beispiel die sprachlichen Barrieren da gegebenenfalls noch vorhanden sind bei einer gewissen Schulklasse. Klar finden die das cool, wenn dann da ein US-Amerikaner steht und dementsprechend mit denen Flag Football trainiert oder auch mit denen durchgeht. Die Frage ist halt nur, bleibt auch alles hängen, was derjenige versucht hat, ihnen zu erklären. Aber gut, das ist nun mal halt so in der Sportart wie American Football, dass man da mit vielen Sprachen unterwegs sein muss und Englisch vielleicht auch die Hauptsprache ist. Aber nichtsdestotrotz ist es cool, dann auch damit an Schulen zu gehen und auch in Schulen Football oder dann in dem Rahmen Flag Football bekannt zu machen oder auch in Sportunterrichten oder Ähnliches dann zu implementieren und zu integrieren.
Ja. Also ja, da hast du völlig recht, das ist ja in Dresden auch unser Quarterback, Rocky Lombardi, war letztens bei der U19 Special mit dabei. Das sind ja, wo es um die Kinder mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung geht. Der hat er dort unterstützt. Sicherlich ist dort genau das gleiche Problem. Die werden vielleicht nie viel verstanden haben von dem, was er erzählt hat.
Auch Ernie, das hat man in den Videos gesehen, hat die ganze Zeit verwirrt geguckt, aber er hat irgendwie mit den Kids Spaß gehabt trotzdem.
Ja, aber ich glaube, am Ende ist es genau das, einfach nochmal dieser extra Bonus, Spaß zu haben mit einem so doch sehr professionell spielenden Footballspieler.
Ja, definitiv. Und bei vielen ist es halt wirklich auch so in den Schulen, ich war jetzt auch wann war das, Anfang Mai, mit 5 Importen an einer Schule, die uns eingeladen haben. Das ist so mehr oder weniger eine bilinguale Schule sogar in Braunschweig. Am Anfang waren sie dann halt alle so ein bisschen zurückhaltend und so, weil die Lehrerin ihnen halt auch aufgegeben hatte, ihr müsst Fragen stellen, weil die kommen jetzt hier nicht her, weil die was erzählen sollen, sondern ihr sollt Fragen beantwortet kriegen und ihr habt Fragen. Die sind auch relativ schnell dann aufgetaut und war nachher wirklich auch eine spaßige Runde und spaßige Veranstaltung. Was dann da halt geendet hat, dass ich glaube ich, keine Ahnung, wie viele Selfies die dann gemacht haben mit den Jungs und irgendwie dann noch halb Social Media Veranstaltung daraus geworden ist. Aber auch da gesehen und gesehen werden und sich irgendwo zeigen und halt auch ne, nach außen hin, von der Außendarstellung her, Football mehr ins Gespräch zu bringen, generell, egal ob es jetzt in Braunschweig, in Dresden oder irgendwo anders ist. Ich glaube, das hilft uns allen als Vereine. Ohne jetzt die anderen Ligen irgendwo negativ darstellen zu wollen. Aber Jugendarbeit etc. findet halt nun mal in den Vereinen statt. Und bei den anderen Parallelligen, die wir haben, die haben keine Jugendarbeit. Die sind darauf angewiesen, auf die Spieler, blöderweise, die wir Vereine ausbilden und dann dementsprechend übernehmen. Ob das immer so optimal ist und so top ist, kann man bestimmt drüber diskutieren. Aber naja, es ist, wie es ist halt. Und deswegen glaube ich, dass wir als Vereine da auch eine große Verantwortung haben, in der Außendarstellung her American Football irgendwie in die Bevölkerung, in die Schulen oder an die Jugend zu bringen, um auch zu zeigen, es gibt noch andere Sportarten außer Fußball, Handball, Basketball, Tennis oder was auch immer dann dementsprechend noch im Hauptgespräch ist oder Hauptgesprächsthema ist.
Ja, das ist genau. Man muss gerade in so Randsportarten muss man im Gespräch sein und im Gespräch bleiben. Sonst wird das irgendwann mit der Jugend etwas schwierig, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal uns das kommende Wochenende auch angucken, ne, Dresden-Braunschweig, da gab es ja nun doch schon einige Duelle. Also, wenn ich immer kurz zusammenrechne, irgendwas so um die paar 40 Duelle fast. Mhm. Ja, noch nicht ganz, aber 30 sind es auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal so in Erinnerungen schwelgst, welches Duell ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
Ich habe ja schon Order gekriegt, was ich nicht sagen soll.
Ich wollte gerade sagen, und wehe, du sagst jetzt den German Bowl in Berlin 2013.
Also, ohne das jetzt da irgendwie euch da dazwischen zu fahren oder so weiter, für mich war es trotzdem halt ein Erlebnis, unabhängig von dem Ergebnis und dass wir gewonnen haben, weil für mich war es in einem Vorstandsposten das erste Endspiel überhaupt. Und dann haben wir es auch noch gewonnen. Deswegen ist es halt doch bei mir in Erinnerung geblieben. Aber ein anderes Spiel, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, war, ich bin der Meinung, es war auch 2013, letzte reguläre Saisonspiel. Da ging es um die Nordmeisterschaft. Wir waren bei euch in Dresden. Mhm. Wir hatten aus Braunschweig einen Sonderzug, den damals unser Hauptsponsor mit unter anderem auf die Beine gestellt hat und unsere Fans sind im Sonderzug angereist und irgendwie kamen die nicht an Land. Und da gab es dann schon Telefonate und Fragen. Jörg stand zum Beispiel dann irgendwann neben mir und fragte, wo bleiben die denn und die auch immer. Und naja gut, die sind dann halt, ne, wie es so ist mit Sonderzügen, bleiben sie dann halt auch mal stehen, weil ein Güterzug Vorrang hat oder was auch immer und sind dann nicht im Hauptbahnhof in Dresden angekommen, sondern da kennt ihr euch jetzt besser aus, was da in der Nähe des Stadions, das war auch damals noch die Spielstätte schon, wo ihr jetzt wieder spielt, was da für ein Bahnhof mehr oder weniger in der Nähe ist, wo man auch zu Fuß gehen kann. Langer Rede, kurzer Sinn, irgendwann kriegte ich dann noch einen Anruf und mit dem Hinweis, wir müssen noch auf die Polizei warten, wo ich dann gedacht habe, hä, wieso Polizei? Wofür? Naja, im Endeffekt gab es wohl da irgendwo ein Kommunikationsproblem in der Stadt Dresden. Da hieß es dann nur, Braunschweig spielt gegen Dresden. Das war dann alles auf Fußball gemünzt, so dass dann unsere Fans zumindest den Hinweg zum Stadion unter Begleitung der Polizei vollzogen hat, mit allem, was dazugehört, weil es wohl irgendwo Bedenken gab, dass es zu Ausschreitungen kommt. Bis sie dann festgestellt haben, irgendwas ist hier gerade schiefgelaufen und auf dem Rückweg durften sie dann alleine gehen. Aber das sind halt auch so zumindest so spaßige Geschichten und so Fun Facts, die dann halt auch hängen bleiben, weil dann einfach nur, ja klar, was ich im Fußball mag, Braunschweig gegen Dresden vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bei den Sicherheitsorganen mit sich bringen, als wenn dann Dresden gegen Braunschweig im American Football spielt. Aber das ist halt auch so ein Punkt, warum ich vielleicht auch beim Football hängen geblieben bin. Ich habe nie Probleme gehabt, egal wo ich war, egal ob es in Deutschland war oder auch, keine Ahnung, NFL-Spiele in London im Wembley-Stadion mit irgendwie gefühlt 90.000 anderen. Ja, da ist Polizei, aber die haben eigentlich gefühlt nicht viel zu tun, weil im American Football da irgendwo ein ganz anderes Miteinander ist. Auch die anderen Sportarten, da ist das halt eine geringe Menge, die da irgendwo für negative Aspekte sorgen. Aber das leider bringt halt so einen negativen Touch dann auch das Ganze irgendwo auch noch mit. Und das ist so für mich so ein Punkt, den ich vom American Football her nicht kenne und deswegen ich auch da irgendwie hängen geblieben bin und das Ganze halt auch irgendwo seit 30 Jahren und mehr irgendwie mit mir und mit allem drum und dran verbinde und da ein Herzblut dran investiere, entsprechend diese Sport auch weiterhin nach vorne zu bringen, beziehungsweise auch für die Lions dann dementsprechend das Ganze nach vorne zu bringen.
Das ist auch genau, speziell, habe ich das Gefühl, so ein bisschen zwischen Dresden und Braunschweig, da ist auch so eine kleine Verbindung. Also ich erinnere mich zum Beispiel an den an die letzten beiden GFL-Boys zum Beispiel, dass da halt in den Stadien auch viele Braunschweig-Fans waren, die hatten ein Braunschweig-Trikot an und einen Monarch-Schal zum Beispiel. Die haben halt quasi für uns mitgefiebert. Oder jetzt diese Saison, unser Sparkassen-Game-Day, unser Season-Opener, da saßen auf der Gegentribüne halt dann so ein Braunschweig-Block und wir hatten ja so eine Choreo im Stadion vorbereitet, wo diese Pappen da hochgehalten werden und da hat natürlich auch jeder Braunschweig-Fan mitgemacht. Und das ist halt im Football einfach auch selbstverständlich und wie du sagst, das ist halt eben ganz besonders, warum man diesen Sport, besonders diese Fankultur hier auch lieben muss.
Ja, auch von auch unser Fan, also es sind auch tatsächlich in unserer Fangruppe bei Facebook Braunschweig-Fans und die haben jetzt schon wieder unsere Fans quasi eingeladen, zum Lionsheart-Fanstand zu kommen oder Treffpunkt zu kommen, dass man einfach wie so ein Tailgating vorher hat. Und das ist halt tatsächlich, ich glaube, im Fußball einfach nie möglich, dass ich auch die Fans so untereinander mischen. Das ist ja, man sitzt ja bunt gemischt im Block. Klar, man muss mit dem Braunschweig-Fan nebenan nie Best Buddy sein und während des Spiels darf auch gerne mal ein freundschaftlicher Hass da sein, meiner Meinung nach. Aber das muss doch nie irgendwie bösartig ausarten, dass ich einem wildfremden Mann sonst was antun möchte oder Frau, wie auch immer, sondern dass man einfach während des Spiels ist man für sein Team und danach geht man zusammen ein Bier trinken und alles ist schön.
Ja, und es ist ja nicht nur bei den Fans so. Es ist bei den Spielern, ja klar, gibt's da auch was weiß ich, jemand, der den anderen nicht unbedingt mag, aber da auch da gibt es Freundschaften in den Teams untereinander. Klar, während des Spiels sind es beide Gegner und versuchen dementsprechend ihre Position auf dem Feld da auch vernünftig auszuüben und wer auch immer dann da einen gegenübersteht, entsprechend halt dann zu blocken oder Pässe abzuwehren oder Pässe zu fangen oder zu laufen oder was auch immer, aber die sich auch nachhinein, weil sie schon Ewigkeiten kennen, oder auch mal zusammengespielt haben in irgendeiner Mannschaft, in irgendeinem Team, trotzdem unterhalten, abklatschen, in den Armen liegen oder sonst irgendwo was, weil halt dementsprechend die Freundschaft da ist. Aber auch das gibt's bei anderen Sportarten, klar. Bloß wie gesagt, an vielen Dingen hängt halt immer so dieser negative Touch bei anderen Sportarten, die das Ganze dann vielleicht auch irgendwo ein bisschen runterziehen. Und das kenne ich halt vom Football nicht.
Ja, ich weiß nicht, im Hinspiel, ihr habt ja unseren ehemaligen Linebacker jetzt im Kader, Tyler Pawlukowski. Der wurde erstens in der Kabine herzlich auch von Monax begrüßt, von den Spielern. Das ist ja noch das Ende, wie du es gerade sagtest, aber er war auch, wo er draußen war, dann beim Abklatschen nochmal bei den Fans mit und alles. Die haben sich natürlich auch sehr, sehr positiv an seine Zeit in Dresden erinnert und ja, also das ist halt, das geht meiner Meinung nach tatsächlich nur um Football.
Definitiv, ja. Und das ist halt eine coole Sache auf jeden Fall und eine schöne Sache.
Du, wir hatten vorhin mal das Thema, dass du im Flag-Football anfangs, besonders als Coach, aktiv warst, sozusagen. Mhm. Und ja, bist du auch als Spieler, ne? Mhm. Und jetzt ist das ja nur olympisch geworden. Was hast du denn dazu zu sagen? Fühlt sich das so als bisschen, na, wie so, keine Ahnung, wie so eine Bestätigung für die jahrelange Arbeit oder wie fühlt sich das an?
Also das auf jeden Fall. Es ist halt, oder es bringt dann halt die gesamte Sportart, und ich nehme da Tackle-Football einfach mal mit rein, auch wenn da viele Aspekte anders sind, alleine vom Reglement her oder von der Spielstruktur, vom Spielaufbau her. Aber ich glaube, es hilft allen Nationen, die in irgendeiner Art und Weise an den Olympischen Spielen teilnehmen und auch im Fünferfleck teilnehmen, die Sportart oder American Football selber in ihren Ländern auch einen Schritt wieder nach vorne zu bringen oder in die Öffentlichkeit zu bringen. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, inwieweit die Sportart dann selber als Vorführsportart bei den Olympischen Spielen dann auch in den Medien präsent ist, nicht nur in den USA, sondern halt auch in den anderen Ländern, damit man wirklich auch mal was sieht. Aber vom Großen und Ganzen her, von der Außendarstellung her, von dann auch der Präsenz in den Medien hoffentlich, hilft uns das allen, glaube ich, diese Sportart weiterhin nach vorne zu bringen und halt auch, dann sind wir wieder bei dem Thema Jugend, zum Beispiel auch Jugendliche oder auch generell welche, die eine Sportart ausüben wollen, aber bisher noch keine Heimat gefunden haben, weil sie nicht standardmäßig, dann sind wir wieder, was weiß ich, was in Deutschland halt normal ist, Fußball, Tischtennis, Tennis oder wie auch immer spielen wollen, die dann damit vielleicht auch auf die Idee gebracht werden, hey, ich habe da jetzt im Fernsehen oder in der Berichterstattung Flag Football gesehen und fand ich interessant und hier in Dresden oder in Braunschweig oder auch in anderen Städten habe ich gehört, da gibt es Flag Football, weil da gibt es eine Footballmannschaft, da gibt es einen Footballverein. Ich gehe da einfach mal hin und guck mir das an und das kann halt uns allen helfen, allen Vereinen in Deutschland. Klar, zum einen Mitglieder zu gewinnen, aber auch zum anderen diese Sportart weiter nach vorne zu bringen. Und das bestätigt halt auch jemanden dann wie mich, der da 20 Jahre und mehr investiert hat im Thema Coaching und wenn es halt auch nur im Flag war, was bei vielen halt auch immer noch so ein bisschen, ist doch nur Flag-Football. Aber ja, Flag-Football ist dann halt jetzt olympisch und man hat da doch seinen Anteil irgendwo zugebracht, dass dieses olympisch ist. Kann man nur halt hoffen, dass es nicht ein Einmal-Effekt ist, nur eine Einmal-Sache ist, sondern das Ganze dann vielleicht sich auch so weit durchsetzen kann, dass es Bestandteil der Olympischen Spiele bleibt. Wobei, da haben wir, glaube ich, wenig Einfluss drauf und das ist noch in weiter Zukunft und in weiter Ferne.
Ja, ich denke, so Randsportarten, mehr oder weniger, ja, kann man ja schon sagen oder muss man ja schon sagen, rotieren ja immer so ein bisschen, glaube ich, auch bei den Olympischen Spielen. Da kommt ja immer mal irgendwas Wildes rein. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, Skateboarden war auch mal, ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder solche Geschichten halt, ne? Mhm. Sowas kommt mal rein, mal raus.
Ich kann auch schon überlegen. Ja, ich weiß auch nicht.
Das lustige Breakdance-Ding letztens?
Ja, ich weiß nicht, ob war nicht Baseball auch schon mal irgendwie? Keine Ahnung. Boah. Kann mich auch täuschen.
Das weiß ich auch nicht. Tatsächlich.
Aber ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, um das Ganze halt auch weiter im Gespräch zu halten und auch den Vereinen generell irgendwo mehr oder die Vereine in die Öffentlichkeit zu rücken, glaube ich schon, dass uns das einen Schritt nach vorne bringt, dass das Ganze jetzt olympisch ist und halt auch hoffentlich vielleicht auch in Richtung in Deutschland selber, auch was Förderung oder Ähnliches angeht, da vielleicht auch nochmal das Ganze einen Schritt nach vorne bringt
und, ja, die Frage und ist
Möglichkeiten
auch,
sich ergeben.
Ob Vereine das dann auch den Ball auch nehmen können oder verwandeln können oder sowas, das halt umsetzen können, den Hype irgendwie mitnehmen mit dann auch mehrter Werbung im richtigen Zeitpunkt sozusagen oder so, eben an Schulen, keine Ahnung.
Ja. Aber ich meine, da muss dann halt jeder Verein jede Institution selber gucken, wie sie und auch frühzeitig, welche Möglichkeiten sie hätten oder was für Möglichkeiten sie nutzen können, um diesen Hype dann vielleicht oder diese Olympischen Spiele dann mitzunehmen und zu gucken, was kann ich daraus für mich selber an positive Aspekte ziehen und was bringt es für mich selber als Verein, wenn ich dieses dann jetzt nutze, ja, und damit zum Beispiel in die Öffentlichkeit gehe und mit Schulen Kontakt aufnehme und Gespräche suche oder halt in irgendeiner anderen Art und Weise mich dann irgendwo nach außen hin anders besser mit darstellen kann und auch nutzen kann, das ganze Thema. Aber da muss man dann halt mal schauen, wann sind die Olympischen Spiele? 28? 27? Ich bin gerade überlegen. Ja, 28. Dass man da halt aber auch trotzdem den Anschluss nicht verliert und jetzt nicht denkt sich, ist ja noch 2 Jahre hin. Die 2 Jahre sind schnell um und da muss man jetzt, glaube ich, schon mit anfangen, weil.
Und die Kapazitäten Schulen, muss man auch haben, ne?
Das auch, und aber halt, um in Schulen zum Beispiel reinzukommen, ich glaube, bei euch ist es nicht anders. Hilft es halt nicht, wenn ich da jetzt anrufe oder vorbeigehe und sage, hier, ich kann morgen mal vorbeikommen, sondern auch die müssen entsprechend planen, müssen überhaupt erstmal Interesse haben. Man muss mit denen in Gespräche gehen und dann geht es halt wirklich über Schuljahre hin, dass dann, was ich, halbjährlich nur dann zum Beispiel diese AG stattfinden können, weil in dem anderen Halbjahr wieder was anderes ist. Auch das erfordert halt eine längerfristige Planung und geht nicht von jetzt auf gleich.
Ja, das muss man alles koordinieren, da hast du vollkommen recht. Wenn wir jetzt mal weg von der Zukunft gehen, sondern eher mal ganz weit in die Vergangenheit reisen und du hast jetzt den Holger von 1992 vor dir stehen und du erzählst dem, was alles in seiner Zukunft passieren wird. Was meinst du, wie würde der Holger 1992 reagieren?
Wegziehen aus Braunschweig.
Nein. Spätestens wenn du 98 angekommen bist, ist Holger weg.
Nein, nicht die gleichen Fragen, aber ähnliche Fragen habe ich in der Vergangenheit auch jetzt aufgrund der ganzen Neuorganisation, Umstrukturierung oder ähnliches manchmal auch schon gestellt gekriegt oder ich wurde gefragt, warum tust du das überhaupt alles an? Ja. Klar gibt es bestimmt, wenn ich das ganze Revue passieren lasse, Dinge, wo ich sage, würdest du nicht wieder machen? Hast du vielleicht irgendwo die falsche Richtung eingeschlagen oder das und das hättest du vielleicht anders machen können oder sein lassen können? Oder hast du einmal zu viel Ja gesagt? Weil im Großen und Ganzen, wenn ich das jetzt halt auch alles mal, es ist halt nun mal ehrenamtlich alles nebenbei, damit vergleiche, eine Familie noch zu haben, einen Job zu haben. Ich habe unter anderem in der Zeit, glaube ich, 6,5 Jahre lang Abendschule gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, bin ich ehrlich. Wenn du mich jetzt alleine schon heute fragst, wie hast du das hingekriegt, nebenbei noch Abendschule zu machen oder ähnliches, weiß ich nicht, es ging irgendwie. Irgendwie habe ich es geschafft, irgendwie habe ich es hingekriegt. Also aber im Großen und Ganzen...
machst du das sozusagen? Nee. Ne, falls nee. Das jemand denkt.
Habe ich auch noch nie gemacht. Also ich habe es alles wirklich ehrenamtlich gemacht, mache ich auch immer noch alles ehrenamtlich nebenbei. Und ja, es kostet einen Haufen Zeit, es kostet einen Haufen Stunden, die man investiert. Aber was ich vorhin schon mit den Kids angesprochen habe, ich würde es wieder machen und ich würde es auch nicht bereuen, auch wenn dann halt es Situationen gab, wo man sich die Frage gestellt hat, warum mache ich das jetzt so? Weil doch irgendwo immer wieder was Positives zurückkommt und zum Tragen kommt, nicht tagtäglich und nicht auch vielleicht jeden Monat, aber dann halt auch Situationen zum Tragen kommen, wo man dann auch für sich selber merkt und weiß, okay, da sind jetzt halt noch welche, die sich an dich erinnern und Danke sagen oder Hallo sagen oder es ist halt ein symbolisches Thema nur, aber was für mich halt auch viel zählt, ist, auch wenn man nur die Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat damals in der Zeit von 2013 bis zum German Bowl 2019 hin, ich habe die Ehre gehabt, die gleichen Ringe zu haben, wie die Jungs haben. Und auch, weil ich Teil des Teams war, Teil der Mannschaft war. Und ich bin stolz darauf, dass ich das haben durfte oder dass ich diese haben kann. Weil ich glaube, das ist auch nicht üblich und nicht gang und gäbe so. Und das ist halt auch wieder so irgendwo so ein kleiner Lichtblick und positiver Blick nach vorne, als dass man halt trotzdem nicht in Vergessenheit gerät, auch wenn man nicht immer auf dem Feld steht und eine Nummer hat und einen Helm auf hat und Statistiken steht und was weiß ich was macht. Und wenn man sich nur im Hintergrund bewegt, dass dann trotzdem nicht vergessen wird und dass trotzdem Danke gesagt wird, in welcher Form auch immer. Und ich muss dafür kein Geld kriegen. Mir reicht halt wirklich persönlich auch ein Dankeschön hin und mal auch ein Handschlag, weil das ist auch schon Lohn genug. Oder wenn die Jungs mir halt auch die Spieler einfach nur Danke sagen für die Organisation. Ich bin ja da nicht alleine, aber für die Organisation der Heimspiele oder wenn man bei Auswärtsspielen da ist und irgendwelche Klärungen macht im Hintergrund und organisiert und macht und tut. Es ist für mich Anreiz genug, das Ganze wieder zu machen. Mit allen Höhen und Tiefen, die in den über 30 Jahren irgendwo dazwischen waren.
Ja. Ja, nee, da hast du vollkommen recht. Da kann man, sowas kann man nie machen, wenn man auf einen monetären Erfolg aus ist. Das funktioniert nur auf der Basis.
Weil ich glaube, ich würde auch nicht mit dem gleichen Engagement, Energie und Enthusiasmus daran gehen, wenn ich dafür bezahlt werden würde. Aber ja, das ist jetzt auf mich persönlich bezogen.
Kann ich verstehen. Du hattest jetzt schon im Zuge dessen angesprochen, den Umbruch, den es im Moment oder kürzlich gab und gibt. Der große Namenssponsor ist ja jetzt weggefallen. New Yorker ist ja trotzdem noch Sponsor bei euch, glaube ich, nur eben nicht mehr als Namenssponsor. Ihr heißt jetzt wieder Braunschweig Lions. Ich finde übrigens das Logo voll geil. Gefällt mir auch eure Trikots.
Ja, die Trikots finde ich mega.
Danke.
Und wie ist denn das jetzt so intern mit so einem Umbruch? So unter euch?
Es kommt wieder ein dummer Spruch, ich weiß. Wenn es einfach wäre, wäre es Fußball. auch hier sind wir wieder bei dem Punkt Höhen und Tiefen. Es ist schwierig. Nicht, weil man keine Unterstützer hat. Wir haben Unterstützer und wir sind auch froh darüber, auch neue Unterstützer gefunden zu haben. Sponsoren gefunden zu haben, die wir vorher nicht hatten. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, in Dresden ist es ähnlich, Braunschweig ist nun mal halt eine Sportstadt. Wir haben die lange Geschichte und Historie von Eintracht Braunschweig, vom Fußball her. Wir haben die Basketball-Löwen. Wir haben mittlerweile ein gutes Handballteam, die darum kämpft, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Wir haben, was viele immer vergessen, erfolgreiche Tänzer in Braunschweig, die Weltmeister sind mehrmals. Wir haben Hockeymannschaften, die auf einem hohen Niveau spielen. Und wir teilen uns halt alle, regional zumindest, die gleichen Unterstützer und Sponsoren. Dass es da nicht einfach ist, mit unserem Umbruch, mit unserer Neuorganisation auf immer offene Türen zu stoßen, ist, glaube ich, jedem bewusst. Auch die Unterstützer und möglichen Sponsoren meinen das nicht böse, wenn sie uns auch sagen, sorry, geht nicht, weil wir können halt nur das und wir können halt nur hier. Aber was wir halt gemacht haben und was auch, glaube ich, der richtige Schritt war, ist, dass wir versuchen, uns so breit wie es geht aufzustellen. Es ist halt cool gewesen, mit New Yorker und mit dem Volumen und mit dem Engagement, was New Yorker gezeigt hat in den Jahren seit der Saison 2011, damit umzugehen und damit zu leben und damit teil zu sein. Aber aufgrund der Umorganisation auch bei New Yorker und mit dem neuen Ansatz, uns weiterhin zu unterstützen, aber deutlich reduziert, sind wir halt jetzt in der Situation, dass wir uns breiter aufstellen müssen und mit der breiteren Aufstellung dadurch auch viel mehr Unterstützung und Sponsoren für uns gewinnen konnten. Klar, in unterschiedlichen Summen und mit unterschiedlichen Angeboten, auch Barter-Deals, also nicht monetär, sondern dann halt dementsprechend in irgendeiner Art und Weise anderweitiger Unterstützung, dass wir es realisiert gekriegt haben, in die Saison 2026 zu starten. Weiß ich nicht, ob ich euch jetzt eine Frage davon vorab wegnehme. Mich haben halt auch viele gefragt, was in irgendeiner Art und Weise wichtig ist oder wer die wichtigen Personen sind oder ähnliches. Ich tue mich schwer, irgendwelche Einzelpersonen da rauszuheben oder irgendwo auch Spieler rauszuheben. Für mich sind alle gleich wichtig, weil sie sind ein großer Teil mit oder ein wichtiges Puzzleteil damit, dass wir in den Spielbetrieb gehen konnten 2026, dass wir weiterhin Teil der GFL sind. Und ich bin jedem dankbar, der ein Teil dieses Ganzen ist. Egal ob Spieler, Coach, Vorstand, Staff, was weiß ich, und auch Sponsoren und Unterstützer. Weil ansonsten hätte die GFL nach 1994 nicht mehr die Lions in irgendeiner Art und Weise als Mitglied. Mhm. Es ist immer noch ein weiter Weg vor uns. Es sind immer noch viele Steine, die uns im Weg geschmissen werden wahrscheinlich oder über die wir stolpern werden. Aber wir haben es zumindest geschafft, dass wir an den Spielbetrieb teilnehmen. Und die letzten Spiele sind ja auch schon deutlich besser gelaufen. Ja. Oder auch das Spiel gegen Hildesheim, als vielleicht viele von uns erwartet haben. Auch das ist eine Steigerung und eine Motivationssteigerung, die auch dem Team viel hilft und auch viel gezeigt hat intern in dem Team, dass da ein bisschen der Schwung nach vorne kommt. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie die weiteren Spiele verlaufen. Dass das gegen euch wieder eine andere Hausnummer wird, ist, glaube ich, auch jedem klar. So auch, wie sie sich jetzt dann gegen die Rebels gezeigt haben
am letzten Wochenende. Einen undankbaren Start in die Saison mit Dresden, Potsdam, Kiel, Hildesheim, jetzt nochmal Dresden. Ja. Also das sind natürlich alle Kracher gleich am Anfang, da muss man zusehen, motiviert zu bleiben. Und das, glaube ich, habt ihr mit diesen engen Spielen, also Kiel und Hildesheim sind ja auch Playoff-Kandidaten definitiv. Und wie, vor allem wie Hildesheim dieses Jahr oft spielt, Wahnsinn. Und da habt ihr ja eben, das ist ja immer ein One-Score-Game gewesen.
Ja, definitiv. Und Hildesheim war wirklich, ich meine, ne, gegen Kiel war es jetzt nicht anders für Hildesheim, auch das war ein knappes Ding. Wir hätten halt das die Möglichkeit gehabt, das Spiel noch gegen Hildesheim zu gewinnen, weil den letzten Offense-Drive mit auslaufender Zeit hatten wir den Ball und nicht die Invaders. Es hat nicht geklappt, es hat nicht sollen sein, aber ey, es sind jetzt 4 Spiele daneben gegangen, es sind noch 8 weitere Spiele, die in der Saison vor uns stehen, in der regulären Saison. Und dann gucken wir mal, was wir das Beste daraus holen können und das Beste daraus machen können. Und am Ende wird dann abgerechnet und dann gucken wir mal, was da steht. Aber wichtig ist, dass wir weiterhin Teil der GFL sind, dass wir weiterhin spielen und dass auch die Unterstützung auch aus der Liga generell heraus da ist. Und auch jeder uns sagt, schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr es hingekriegt habt und weiterhin mit dabei seid. Und ich glaube auch diesen Worten, auch wenn mir jemand dann halt sagt, es wäre halt unschön gewesen, wenn die Lions nicht mehr mit dabei gewesen wären.
Ja, auf jeden Fall. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Das war auch zum Beispiel mit Berlin das Ding, also mit den Adlern, dass die dann ja auch aus monetären Gründen und aus internen Gründen wohl auch dann gesagt haben, okay, wir brechen die Nummer hier ab und gehen runter. So soll es ja nie sein. Das ist ja auch nie der Sinn von dem Ligasystem und das passiert ja leider nach wie vor immer noch so ein bisschen. Da gibt es immer mal ein Team, was nie aufsteigen will oder irgendwie jemand, der freiwillig absteigt, weil er sich es nicht mehr leisten kann. Und so soll es ja nie sein. Und deswegen ist es umso besser, auch so ein Zeichen von euch auch nochmal. Wir hängen da alles rein, dass wir hier in der ersten Liga verbleiben können, was ihr sportlich halt geschafft habt.
Ich meine, klar, jetzt wenn ich das letzte, Dreivierteljahr eigentlich Revue passieren lasse, auch da, wenn ich jetzt mich persönlich nehme, auch da gab es bestimmt Entscheidungen, die man nochmal jetzt überdenken würde oder vielleicht auch anders machen würde. Aber wir waren in Situationen, wo Entscheidungen getroffen werden musste und die Entscheidungen haben wir halt getroffen. Die müssen nicht alle hundertprozentig richtig gewesen sein. Aber letztendlich hat es halt auch mit dazu geführt, dass wir dann angetreten sind und dass wir jetzt spielen. Klar, jeder macht mal Fehler und an den Fehlern können wir auch arbeiten, wenn wir sie kennen und wenn wir sie jetzt wissen und wir können halt alle nur daraus lernen, weil auch ich habe jetzt Aufgaben und Tätigkeiten in den letzten Jahren gemacht, was ich bisher noch nie in meinen Vorstandsposten habe machen müssen. Auch da kann man halt nur dazu lernen und alles, was wir jetzt vielleicht nicht so richtig gemacht haben, können wir dann für die nächsten, hoffentlich dann kommenden Jahre in irgendeiner Art und Weise anpassen und ändern und dann daraus unsere Lehren gezogen haben und es dann anders und dann hoffentlich vielleicht besser machen.
Ja. Jetzt hast du es ja gerade auch schon selber mal gesagt gehabt, ne, harter Start und gegen uns wird es vielleicht auch nochmal anders. Braunschweig war ja jahrelang eins der Top-Teams. Ne? Ihr seid ja Rekordmeister, deutscher Meister immer noch. Das wird auch für andere Teams schwer, da überhaupt erstmal ranzukommen an die Anzahl der Ringe, die auf eure Hände passen müssen. Wie siehst du euch dieses Jahr im Vergleich? Gerade viele sagen ja auch, der Norden ist deutlich schwerer als der Süden. Wenn du jetzt so die Nordteams siehst, wo siehst du da, sagst du, okay, das kann man halt mal verlieren, weil einfach das andere Team besser ist. Und wo sind eure Kandidaten, wo ihr sagt, das müsst ihr gewinnen, damit das eben auch für die Zukunft erfolgreicher Braunschweiger Football in der GFL bleibt?
Also, wie gesagt, wenn es einfach mal die einfache Antwort erstmal oder den einfachen Teil der Antwort, Spiele gegen euch als auch gegen die Potsdam Royals sind, glaube ich, Spiele, die wir mit dem jetzigen Kader in der jetzigen Organisation nur schwer in irgendeiner Art und Weise gewinnen können oder da mithalten können. Es ist nun mal halt so. Klar, es ist von Spiel zu Spiel und jedes Spiel kann auch mal in die andere Richtung laufen. Ich erinnere mich nur am letzten Jahr an das Spiel der Düsseldorf Panther gegen die Potsdam Royals, was die Royals verloren haben, wo, glaube ich, niemand mit gerechnet hat. Und klar, versteht mich bitte nicht falsch, ich würde mich riesig freuen, wenn wir nächste Woche gegen euch oder beziehungsweise nächsten Samstag gegen euch mithalten können und das Ding vielleicht drehen können und Überraschung sorgen können und gewinnen können. Ich glaube, das wäre die Sensation überhaupt aktuell und dafür würde ich alles geben. Aber wenn wir realistisch sind, sind für mich eher die Spiele, zwei davon haben wir jetzt halt leider auch nur knapp verloren zwar, aber verloren gegen Kiel als auch gegen Hildesheim haben wir bewiesen, dass wir mithalten können und das Ding auch gewinnen können. Und ansonsten halt auch Spiele auf jeden Fall gegen Düsseldorf, glaube ich, die machbar sind. Ohne mich jetzt da bis in die oder ohne da jetzt die Coachesbrille aufzusetzen und damit bis ins kleinste Detail mich um irgendwelche Playbooks, Spieler oder etc. gekümmert zu haben. Aber halt auch unsere beiden Interconference-Spiele gegen Straubing als auch gegen Saarland, die auf jeden Fall hoffentlich in unsere Richtung gehen können oder auch gehen werden, als Motivation für das Team auch, um da entsprechend dann die Siege zu haben. Und ich war ein bisschen überrascht mit euch gegen die Berlin Rebels, dass das so deutlich war. Ich hätte da von den Rebels her ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet, ehrlich gesagt. Also auch da hat man, glaube ich, gesehen, oder hoffe ich einfach auch mal, dass auch da ein Zeichen ist, dass man auch gegen die Rebels ein Wörtchen mitreden kann. Unabhängig jetzt erstmal ich habe die Glaskugel nicht, um da reinzugucken und zu sagen, ey, das können wir gewinnen. Aber das sind so Spiele, wo der Fokus drauf liegen sollte und mit dem diesen Fokus auch die Jungs ins Rennen gehen sollten und sich darauf konzentrieren sollten, da bestmöglich ein Wort mitzureden in diesen Spielen und dann hoffentlich auch am Ende für uns zu entscheiden. Aber das Allerwichtigste ist auch, unabhängig von Siegen und von den Spielen, wir haben halt einen relativ knappen Kader dieses Jahr was ich immer für jedes Spiel mir erhoffe, ist, dass wir da nicht mit irgendwelchen schweren Verletzungen am Ende rausgehen und da noch Jungs verlieren, die wir aufgrund der Kaderstärke nicht ersetzen können. Und danach ist dann erstmal für mich dann das Spiel selbst im Fokus und das Ergebnis. Aber wichtig ist erstmal, dass unsere Jungs alle bestmöglich heile bleiben.
Hattet ihr ein ausgeschriebenes Ziel zum Saisonstart? Ein sportliches Ziel?
Wir spielen. Das ist ja mal wichtig. definitiv. Und alles andere ist halt schwierig. Klar, jeder, der in den Spielbetrieb geht und jeder Spieler möchte jedes Spiel gewinnen und möchte in die Playoffs kommen. Ohne Frage. Und das ist halt auch klar ein Ziel, mit dem man ins Rennen gehen kann. Aber wenn ich jetzt für mich selber das Ganze betrachte. Wie gesagt, das Wichtigste ist, wir sind in den Spielbetrieb gegangen, wir haben die Saison gestartet und wir spielen die Saison. Und für mich selber ist es ein riesengroßer Erfolg, dass wir spielen und wenn wir die Liga ohne Relegation am Ende halten. Für mich selber.
Das ist ja auch erstmal ein Ziel, was man grundsätzlich nie verwerfen sollte, das ist ja sicherlich gut. Wie gesagt, im Norden haben wir ja den Vorteil, dass Kehl direkt absteigt, dadurch, dass Paderborn ja zurückgezogen hat. Aber nichtsdestotrotz, man will auch persönlich einfach Braunschweig gar nicht erst in der Relegation um den Abstieg sehen müssen. Aber das ist halt leider der harte Norden.
Ja, definitiv. Problem. Und dann, wie ihr schon gesagt habt, mit dem Spielplan, der natürlich auch nicht gerade vorteilhaft ist in unserer Situation und auch in der Gruppeneinteilung her, zweimal gegen Potsdam, zweimal gegen euch zu spielen. Das sind halt schon Spiele, glaube ich, um die sich manche andere oder um die uns manche andere nicht beneiden. Die sind dann halt glücklich darüber, wenn sie vielleicht nur einmal gegen euch spielen müssen und einmal gegen Potsdam spielen müssen. Ohne Frage sind die beiden Teams aktuell die, die das Wort für mich in der GFL angeben. Hm.
Ja. Jetzt sind wir ja schon recht gut hier in die Preview auch fürs Wochenende reingeglitten. Also ne, Samstag, 13.06., 16 Uhr Kickoff im Eintrachtstadion. Nochmal kurz was für alle Statistik-Nerds. Es könnte zum Ausgleich in der ewigen Tabelle kommen. Aktuell hat Dresden 16 Siege, Braunschweig 17 Siege und es gab 2 Unentschieden. Das wäre natürlich schön zu sehen, wenn dann daraus ein 17-17-2 resultiert. Mal gucken wir mal, was passiert tatsächlich. Ja, wir machen das ja ganz gerne auch für unsere Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen Players to Watch. Das ist natürlich jetzt leider auch, weil Stats and Score nur so semi funktioniert.
Ich glaube, da musst du einfach Fuß sein, Holger.
Genau. Wenn ich dich jetzt so mal spontan frage, was sind deiner Meinung nach Players to Watch für unsere Fans, wenn sie mal nie auf die Dresdner Helme gucken?
Ich glaube auf alle Fälle. Er hat es gegen Hildesheim auch gezeigt, dass er was auf dem Kasten hat, ist unser Quarterback mit Ryan Thomas. Mit über 200 Yards an Rushing alleine gegen die Hildesheim Invaders und 3 Touchdowns. Ich weiß, noch Anfang der Saison kann ich mich an Fragen erinnern, nicht nur von unserer örtlichen Presse, sondern auch von einigen anderen. Ist der nicht ein bisschen jung und ist der nicht so ein bisschen, nicht so stabil gebaut als Quarterback und wie auch immer. Ich glaube, er hat bisher bewiesen, dass er mithalten kann und dass er als Quarterback entsprechende Rolle spielen kann in der GFL, in seiner Position her. Ansonsten auf jeden Fall glaube ich definitiv noch, dass wir unsere O-Line im Gegensatz zum Hinspiel ein bisschen verbessern konnten. Weil im ersten Spiel gegen euch, das war auch das allererste Saisonspiel, war auch da ein bisschen Schwierigkeiten an der einen oder anderen Stelle, dass eure D-Liner, eure Linebacker da relativ schnell durchgekommen sind. Da hoffe ich mal ein bisschen, dass wir da nochmal nachfeilen konnten. Wir haben einen neuen Center mit Kevin Diogo, das ist ein gebürtiger Portugiese, der das erste Spiel gegen Hildesheim am vorletzten Wochenende, ich wollte gerade sagen, letztes Wochenende haben wir gar nicht gespielt, am vorletzten Wochenende schon gemacht hat, aber da hat er erst drei Trainingseinheiten gehabt. Jetzt mit ein paar mehr Trainingseinheiten hoffe ich mal auf der Position des Centers, dass er da auch nochmal entsprechend positiv einen Touch mitgeben kann. Bei den Receivern ein Peter Anderson, auf den immer zu achten ist, der ist schnell, der ist wendig. Der läuft gute Routen mit dem Kickoff-Return-Touchdown gegen die Hildesheim Invaders hat er auch gezeigt, dass man da auch mit ihm rechnen muss auf jeden Fall. Und dann hast du halt auf der Defense-Seite Tyler angesprochen, den ihr noch aus Dresdner Zeiten kennt. Der ist auch jemand, wo ich manchmal das Gefühl habe, der vergisst seine Position, weil den findest du überall auf dem Feld. Also positiv gemeint, dass er seine Position vergisst, weil ich glaube, der lässt sich nicht so schnell irgendwie geschlagen geben, wenn er irgendwie einen Ballträger aus der Ferne sieht, sondern der rennt da hinterher und gibt das Play nicht auf und versucht da noch irgendwo was draus zu retten und draus zu machen und zu tun. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand auch von anderen Fans gesehen hat oder den Livestream gegen Kiel gesehen hat. Der hat da fast noch den entscheidenden Touchdown von Kiel zum Sieg verhindert, indem er Dresdens Quarterback Jarell vor der Endzone noch den Ball aus dem Arm gekloppt hat. Leider war nicht unser Verteidiger in der Endzone der Schnellere, sondern der Receiver von Kiel der Schnellere, der sich auf den Ball geschmissen hat. Ansonsten hätten wir das Spiel vielleicht sogar gegen Kiel auch gewinnen können. Das war Taylor, der da hinterher gehästet ist und den Ball noch rausgeboxt hat. Aber das sind so Players, auch Brandon Potts, der Gott sei Dank wieder fit ist. Der war angeschlagen mit einer Oberschenkelverletzung. Aber auch der hat fast noch das Spiel mitentschieden gegen Hildesheim, indem er die Interception in der Endzone gefangen hat. Ansonsten wären wir da früher durch gewesen gegen Hildesheim und hätten da, glaube ich, keine Chance mehr gehabt, nochmal in die Offense zu kommen. Also das sind so Spieler, wo, glaube ich, ein Augenmerk mit drauf zu richten ist. Aber auch alle anderen Jungs, vor allen Dingen die lokalen Jungs, die uns dieses Jahr richtig, Entschuldigung, wenn ich es jetzt hier so nenne, oder mal auf, ein bisschen Vorsicht da, den Hintern gerettet haben an vielen Stellen, wie ein Finn Oppermann, der jetzt als Linebacker gegen Hildesheim in der Defense gespielt hat und nicht, wo jeder ihn mitgesehen hat als Running Back. Oder halt auch ein Jonathan Terhorst, der aus der zweiten Mannschaft vor 2 Jahren hochgekommen ist, der schon viele Catches gemacht hat, gegen euch im Hinspiel den Touchdown gemacht hat für uns. Das ist eine Position oder das ist ein Spieler auf jeden Fall in der Offense, auf denen es auch, glaube ich mal, Sinn macht, einen Blick zu werfen. Und defense-seitig, auch wenn er manchmal ein bisschen von außen zumindest, von der Außenwirkung als naja, schlecht ist das falsche Wort, aber weil viele den Hintergrund nicht kennen, in Fabian Schröder, die 22, der auch bei euch im Hinspiel, glaube ich, 2 Touchdowns gegen euren, ist das ein Finne, finnischer Receiver, relativ großer, genau, kassiert hat, aber Fabian ist 18 Jahre alt, der würde normalerweise noch U20 spielen wollen, der aber gesagt hat und für sich selber die Entscheidung getroffen hat, nee, ich will GFL spielen, der macht einen Top-Job da hinten als 18-19-Jähriger ohne GFL-Erfahrung, ohne sonst irgendwie was. Und er lernt aus jedem Spiel und er wird von Spiel zu Spiel besser und lässt sich halt auch nicht unterkriegen durch Spiele wie gegen euch am Anfang, wo er halt aufgrund des Höhenunterschieds alleine schon 2 Touchdowns kassiert hat oder ähnliches, sondern er nimmt das nicht als negativ, sondern nimmt das als positiv und zieht für sich selber dann dementsprechend die Schlüsse daraus und versucht sein Spiel zu verbessern. Das sind halt Leute, auf die wir auch für die Zukunft aufbauen können und die leider halt dann auch manchmal bei Players to Watch ein bisschen nach hinten runterfallen oder durchrutschen, obwohl sie für uns halt wirklich wichtig sind.
Das Coaching-Staff hat sich ja auch einiges geändert, ne?
Coaching-Staff hat sich eigentlich, naja, also zumindest den Head-Coach, klar, mit Braden McCombs, den wir da haben. Ansonsten haben wir mit David DeArmes, der eigentlich vielen immer als DB-Coach bekannt ist und auch in der Nationalmannschaft die DB gecoacht hat, den jetzt als Defense-Coordinator aktiv. Ansonsten Erik Humer, der schon jahrelang mit dabei ist, der weiterhin im Coaching-Staff aktiv ist. Und ansonsten haben wir halt ein paar Nachrücker, die noch nicht so in dem Fokus standen und im Fokus waren. Klar, im letzten Jahr war auch ein Gerrit Katsch schon mit dabei, der jahrelang Headcoach der zweiten Mannschaft war, der sich jetzt dieses Jahr in der Offense speziell um die Quarterbacks kümmert. Oder auch ein Oliver Borkhardt, der auch aus dem Coaching-Staff der zweiten Mannschaft kommt, der letztes Jahr die Receiver schon übernommen hat und dieses Jahr die Special Teams noch zusätzlich mit dazu. Da haben wir halt dann auch aus dem eigenen Verein die Möglichkeiten gehabt, Leute nachzuziehen und hochzuziehen, die uns jetzt wirklich wichtige Themen abnehmen und in der ersten Mannschaft bestmöglichst unterstützen.
Sehr schön. Ja, also da zeigt sich eben auch wieder, Vereinstreue wird halt eben dann irgendwann auch belohnt. Man arbeitet sich sukzessive nach oben. Ja. An der Stelle bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Erik, möchtest du noch irgendwas Goldenes fragen?
Nö, ich würde nichts Goldenes fragen. Ich würde nur noch mal darauf hinweisen, du hast ja vorhin gesagt, wir werden das nie das letzte Mal erwähnt haben. Es gibt einen Doubleheader am kommenden Samstag. Um 12 geht's los mit den Mädels. Und 16 Uhr spielen die Herren vom GFL-Team. Und dass es sich lohnt und dass man da hingehen sollte, das sagen euch die Mädels am besten einfach mal selber.
Kommt am 13.06. ins Eintrachtstadion und organisiert euch eine Auswärtsfahrt.
Kommt nach Braunschweig!
Kommt nach Braunschweig!
Okay, ich hoffe, ihr kommt alle mit nach Braunschweig. Genießt, dass wir da 2 Spiele hintereinander haben. Erstmal die Frauen, dann die Männer. Und je mehr Support da ist, desto besser.
Komm nach Braunschweig! Let's go!
An der Stelle, Holger, wir sagen nach einer guten Stunde Dankeschön für diese ausführlichen Antworten. Es war ein herrliches Gespräch. Wir freuen uns auf ein großartiges Football-Wochenende, einen kompletten Tag. Football in Braunschweig wird man zubringen. Also ich auf jeden Fall. Ich habe ja auch noch das große Glück, bei den Damen den Livestream kommentieren zu dürfen. Also da bin ich auch mal gespannt. Das wird auch wieder eine Premiere für mich. Sind wir wieder an dem Punkt, ich konnte mal wieder hinein sagen.
Wo kann man den Livestream sehen?
Das weiß ich leider nicht.
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich vermute mal, dass der über YouTube laufen wird. Aber so wie ich das dementsprechend habe, weil wir haben da einen Kanal unserem Livestream-Team. Und wir haben letztes Jahr auch schon das Halbfinale der Mädels von der Roten Wiese über diesen Kanal gestreamt, weil derjenige, der das da streamt und macht, ist auch unser Streamer für die GFL. Deswegen vermute ich mal, dass wir über den YouTube-Kanal streamen werden. Aber so wie ich davon was weiß und entsprechend was höre und auch Links habe, lassen wir die euch natürlich generell zukommen für alle, die nicht mit nach Braunschweig kommen. Genau. Aber ich werde das so spät checken. Genau, ich werde das so spät wie möglich machen, weil wir wollen ja alle in Braunschweig haben. Nein.
Sehr schön. Also, Holger, wir sagen Dankeschön und wir freuen uns auf Samstag. Und ja, dann mach's gut und bis demnächst.
Ahoi. Bis dann. Und ich sage auch Danke.
Ciao, ciao. Tschüss.